Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Gunnar Fehler. Gunnar Fehler ist eigentlich einer so dieser Bikepacker der ersten Stunde und kommt immer mit neuen Abenteuern um die Ecke. 2023 hatte er die Idee, Homeoffice und Bikepacken zusammen zu kombinieren und hat ein Workpacking-Jahr gemacht. Das heißt, er war ein Jahr mit einem E-Lastenrad und seinem ganzen Hausstand unterwegs und hat versucht, von unterwegs zu leben und das ganze Thema Abenteuer und Arbeit miteinander zu verbinden. Wie das funktioniert hat, was die Ups und Downs war und was er darüber gelernt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Gunnar, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ja, danke. Es freut mich, dabei zu sein. Ich sitze gerade in Göttingen zu Hause.
Wir haben ja schon vor drei Jahren einen Podcast aufgenommen und haben über ganz viele Sachen gesprochen, die du so machst. Weil das sind ja irgendwie tausend Sachen in der Fahrradszene. Und was ich spannend finde, du bist ja so seit den 80ern in dieser Fahrradszene unterwegs. Was hält dich da drin?
Ja, es ist wirklich das Archaische am Fahrradfahren. Also ich gebe dir vollkommen recht, manchmal ist es so, dass man viel arbeitet, also inhaltlich wirklich Dinge tut, und man könnte, dann könnte es natürlich sein, dass sich das abwetzt. Tut's nicht. Ich sitze auf dem Fahrrad und dann ist es auch gattungsübergreifend, egal auf welchem Fahrrad, und finde es super und habe einen Riesenspaß und komme zurück, ob das die kleine Fahrt zum Bäcker ist oder die große Bikepacking-Runde, und denke mir, Fahrrad ist super, da will ich dabei sein.
Du bist ja jetzt kein Mountainbiker oder du bist kein Rennradfahrer, du bist kein Gravelfahrer, kein Tourenfahrer, sondern du bist ein bisschen was von allem. Also du bist Fahrradfahrer im Grunde, ja? Und ich frage mich, interessierst du dich denn grundsätzlich für alles in diesem Bereich, weil der hat sich ja in den letzten Jahren so crazy entwickelt und ist expandiert und es gibt ganz viele verschiedene Sportarten? Oder gibt es so eine Sportart, für die du dich am meisten interessierst?
Also so richtig für am meisten würde ich wirklich verneinen. Also ich bin sicherlich irgendwie ein bisschen affiner für die eine Ausgestaltung von Radsport als für die andere. Und ich kann in der Geschichte sagen, ich habe immer so prägende Radgattungen für bestimmte Epochen gehabt. Also irgendwie ganz am Anfang habe ich mich tief in diese Liegeradszene und Geschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitsfahren reingearbeitet. Dann war ich irgendwie in den 90ern total tief im Thema Faltrad drin, zwischendrin viel Tandem gefahren. Dann habe ich irgendwie diesen ganzen Brevet- und Langdistanz-Rennradkram gemacht. Bin dann 2008 ins Bikepacking rein, habe also dann sehr viel eben Mountainbike-Touring gemacht, danach Gravelbike zwischendrin, und ich bin immer noch sehr verliebt in mein Fatbike, weil es ein grandioses Abenteuerfahrzeug ist. Ja. Und gerade morpht bei mir so das Gravelbike zum breitreifen Rennrad, und ich fahre wieder etwas mehr Asphalt gebunden, aber möglichst autofern. Also das Zeichen, das hat immer so zwei Stränge. Das eine ist, was passiert so in der ganzen Fahrradwelt, und das zweite ist, was fixt mich persönlich an. Mhm. Und manchmal ist das sehr deckungsgleich, dass so zur gleichen Zeit, ich sag jetzt mal, in der Fahrradwelt hip ist, was mich auch rockt, und manchmal bin ich ein bisschen hinten dran, und manchmal kann man im Nachhinein sagen, war ich vielleicht auch ein bisschen früher dran. Aber ich finde ein Fahrrad immer dann spannend, wenn es mir neue Möglichkeiten, neue Erlebnisse ermöglicht. Dann finde ich eine Fahrradkategorie spannend, und dafür ist es zum Beispiel egal, ob mein Rennrad 500 Gramm leichter wird. Das macht nicht viel am Ende. Und ob die Schaltung nun per Baudenzug stattfindet oder per Funk, das macht für die Art, wie ich Rennrad fahre, nicht viel. Wenn so ein Rennrad aber auf einmal statt 23 mm breiten Reifen 35 oder 38 mm breite Reifen hat, dann kann ich zum Beispiel sehr sicher und trotzdem relativ schnell über Radwege fahren, bin von den Autos weg und plötzlich kriegt so ein Fahrrad eine neue Entwicklungs-, eine neue Erlebnisdimension. Und
Ja.
dann finde ich es spannend. Und dann möchte ich mir auch nicht von so einem Kasten- und Kategorie-Denken selber den Spaß nehmen lassen.
Ja,
Ja, also.
du bist ja jetzt auch keine 25 mehr und wie gesagt, bist ja schon ewig dabei. Und ich sag mal so: Viele Leute in deinem Alter, die sind mindestens mal das Downhill-Rennen in Kaprun gefahren. Ich glaube, das ist so der Klassiker, oder? Da kennst du bestimmt auch 50 Leute, oder? Die irgendwie in der Bike-Szene arbeiten und früher mal diesen Weltcup mitgefahren sind oder irgendwie aus diesem Renn-Background kommen. Ist es bei dir auch so? Also hast du auch mit Rennen angefangen oder damit gar nichts am Hut?
Also, ich bin mit 17 Trondheim Oslo gefahren. So, 540 Kilometer Straßen. Ja, ob man das schon Rennen nennt oder ob man. Also, da tue ich mich schon schwer. Ich witzel ja immer, es gibt den fitten Fehler und den fetten Fehler. Und ich bin nicht der Fitte. So, also, mein. Das, und ich witzel dann immer weiter und sage, ich habe das an meinen Bruder outgesourced, das Schnellfahren. Aber ich bin schon. Ich bin eher so ein Schweizer Messer. Also ich kann nichts wirklich gut auf dem Fahrrad. Aber du kannst mit mir Rennrad fahren gehen, du kannst mit mir Mountainbiken gehen und danach kannst du mit mir irgendwie mit einem Fatbike bei minus 33 Grad in Norwegen rumfahren. Und einen Tag später können wir irgendwie 200 Kilometer Tandem fahren. Und wenn wir ein Faltrad haben, kriege ich das ausgefaltet und eingefaltet und fahre und ich kann auch Liegedreirad fahren. So, also irgendwie kannst du mit mir alles machen, aber mit mir wirst du nirgendwo irgendwo auf dem Treppchen landen. Das ist
Ja.
einfach so.
Ja, aber es ist ja auch komplett okay. Und das ist ja auch so ein bisschen, was ist die Motivation zum Radfahren? Ist die Motivation, sich zu messen? Und vielleicht ist die Motivation auch viel mehr auf dem Treppchen zu stehen, wie wirkt, und das Fahrrad ist nur ein Werkzeug dahin? Oder ist wirklich das Radfahren das, was einen glücklich macht? Und bei dir hört sich's eher nach dem zweiten an, ne?
Ja, ich fand dieses Kompetitive, also ich finde es gut, meine eigenen Möglichkeiten auszuloten, aber mir ist es komplett egal, was dann in der Excel-Tabelle steht, ob irgendwie vor mir noch drei Leute waren, die ihre Möglichkeiten besser ausgelotet haben als ich, oder
Das
ob
heißt, du
das
fährst
30
eher
sind.
gegen dich anstatt gegen die Zeit.
Ja, gegen die Zeit, ich fahre auf jeden Fall nicht gegen andere Leute. Und gegen die Zeit, nee, ich meine, klar, gucke ich auch ab und zu auf den Tacho und erfreue mich, wenn da irgendwie Superlative sind, sage ich jetzt mal. Aber nee, irgendwie, vor allen Dingen, wenn es sich dann so aufs Ballern fokussiert, also wenn alles sich auf eine Sache fokussiert, dann bleiben ja andere Sachen auf der Strecke. Und das kenne ich auch. Fährst du super konzentriert in der Gruppe Rennrad, dann siehst du von der Landschaft nicht mehr viel. Dann kannst du nach 200 Kilometern sagen, ja, drei Leute hatten Conti-Reifen, vier hatten Schwalbe-Reifen, einer ist eine Hochprofilfelge von Envy gefahren, der eine hat einen grünen Sattel, der andere hat einen blauen Sattel und kannst sagen, ja, wir hatten irgendwie eine lange Zeit lang groben Asphalt und also du siehst dann nur den Meter vor dir, den kannst du super genau beschreiben und mehr hast du von der Landschaft nicht gesehen.
Naja, das
Ey,
stimmt.
dann brauche ich nicht losfahren, weißt du?
Ja.
Aus meiner Sicht. Andere werden sagen, geilen Tag, geil geballert, war beste Tag ever. Und ich würde sagen, nichts von der Landschaft gesehen. Warum sind wir überhaupt losgefahren?
Ja, du hast ja schon relativ früh dieses ganze Graveln, Bikepacken für dich entdeckt. Ich glaube, das war tatsächlich gerade so, als der Name vom Tourenfahren zum Bikepacken geändert wurde, oder? Also du hast irgendwie die Grenzstein-Trophy mitgegründet, den Candy Bee Graveler, was ja wirklich so ganz frühe Bikepacking-Abenteuer, Bikepacking, ich sag mal, ja, Rennen waren. Und mittlerweile ist das ja wirklich so, ja, überall finden solche Rennen statt. Die Leute fahren das ohne Schlaf in ganz, ganz kurzer Zeit. Wie du schon gesagt hast, du warst deiner Zeit immer so ein kleines bisschen voraus, oder?
Nicht immer. Also ich meine, natürlich zählst du jetzt die Sachen auf, wo ich salopp gesagt richtig lag. Gibt natürlich auch manchmal Sachen, dass ich irgendwie mich um irgendeine Radgattung gekümmert habe. Eben Fatbike ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo man sagt, okay, kurzes Strohfeuer und jetzt machen es nur noch die Freaks, die es vorher gemacht haben. Aber beim Bikepacking, ja, also da war ich, also benannt und im Selbstverständnis habe ich das gemacht. Und da muss man in Deutschland, glaube ich, immer unterscheiden, dass das eine ist, was hat man getan? Dann haben wir Bikepacking schon in den 80ern gemacht, in gewisser Weise. Aber wann war es so ein Identitätsding, dass man das selber auch wahrgenommen hat?
Ja.
Da war ich, glaube ich, mit 2008 irgendwie doch sehr, sehr früh dabei.
Ja, genau das ist ja das, was ich meinte, ne? Also früher hat man das Gleiche gemacht, da hieß es halt Touren fahren, dann hieß es auf einmal Bikepacken und es wurde langsam cool. Dabei hat man das Gleiche eigentlich schon anders gemacht. Das Equipment hat sich ein bisschen verändert, aber sonst der Spirit war ja so ein bisschen der gleiche. Wenn man jetzt immer so ein bisschen oder oft so ein bisschen dem Mainstream vorausrennt, dann ist das Ganze ja noch nicht in Mode. Wie schwer ist es denn, so ein bisschen außerhalb der Mode sich zu bewegen? Also ich meine, schlimm ist natürlich, wenn du kommst und alles, die Mode ist schon wieder weitergezogen, aber bei dir ist es ja andersrum. Also du machst das Ganze, bevor es in Mode kommt.
Weiß ich nicht, weil also auf meinem Firmament ist Mode kein Nordstern, nach dem ich mich ausrichte. Also wenn ich es jetzt mal ganz salopp sage, also wenn ich selber Rad fahre und wie ich Rad fahre, ich mache, worauf ich Bock habe. So. Und mal ist es so, dass rechts und links die Leute nur den Kopf schütteln. So, und manchmal ist ein Versatz von 20 Jahren. Die Leute, die vor 20 Jahren darüber gelacht haben, dass ich mir für Schweinegeld Falträder gekauft habe, sind oft die gleichen, die heute anrufen und sagen: Wow, ey, Pendeln, ich will so ein Ding, welches ist das Beste? Und manchmal schütteln sie noch heute den Kopf. Also mit dieser Kategorisierung, ist das Mode oder ist das nicht Mode? Simmel, der Philosoph hat mal gesagt: Wo die Mode ist, ist die Angst. Also in dem Wortsinne, dass wenn ich mich über Mode versuche, an anderen zu orientieren, dann tue ich das ja in der Regel aus Angst heraus, nicht dazuzugehören oder aus Angst heraus, zu stark aufzufallen. Und dann nehme ich mir halt einen Code, nämlich die Mode, der gerade positiv konnotiert ist und so. Das ist
Genau,
mir komplett egal.
dann ist es halt relativ einfach. Also jetzt kannst du ja einfach in einen Radladen gehen, du gehst zu Globetrotter oder sonst irgendwo hin und sagst, ich brauche Bikepacking-Taschen. Und dann sagt jeder, ah ja, cool, wo fährst du hin? Als du damit angefangen hast, und du wärst in den Laden gegangen, also in den Mainstream-Laden und hättest gesagt, ich brauche Bikepacking-Taschen, dann hätten die gesagt, hä? Und den Leuten zu erklären, dass du jetzt mit dem Rad von A nach B fährst und dazwischendurch irgendwo im Wald mit sehr kleinem Equipment übernachtest, ist ja, also da hast du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erzählen müssen oder argumentieren müssen, warum das cool ist, wie jetzt, weil jetzt kennt es halt irgendwie jeder. Das ist das, was ich eben meinte.
Ach so, ja, aber Bikepacking-Taschen ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote. Es gab ja, wenn man sich die Tour Divide, und das ist ja so die Mutter aller Bikepacking-Fahrten, oder die Identitätsgebende für das, was wir heute modernes Bikepacking nennen. 2007 habe ich davon irgendwie das erste Mal gehört, dass es ist. Und 2007 war auch bei der Ausrüstung der Break von wir nehmen Rucksack und kleine Packtaschen hin zu dem, was wir heute Bikepacking-Taschen nennen, also Satteltasche, Rahmentasche, Lenkerrolle. Und es gab genau zwei kleine Schmieden in der Welt, von denen bekannt war, dass sie die Taschen nähen. Das war Carousel Design in, ich glaube, Kalifornien und Epic, heute Revelate in Alaska. Und ich habe bei original beiden mir dann Taschen, bei dem einen die einen, bei dem anderen die anderen bestellt. Und in beiden Fällen war ich die erste, mindestens deutsche, wenn nicht die erste europäische Bestellung. Und ich habe mir selber für meine Tour Divide 2012/13 habe ich mir aus Ortliebtaschen selber eine Frontrolle zusammengebaut, 3 Jahre bevor Ortlieb sich irgendwie offizielle Bikepacking-Taschen hatte. Ich habe mir das einfach so zusammengeschraubt aus einem Packsack von denen und den Außentaschen für die Backroller. Das heißt, ich bin gar nicht in den Laden gegangen und habe gefragt, sondern ich habe mir das direkt selber gebastelt. Zeigt aber so ein bisschen, damals musste ich das selber basteln und heute kannst du das wirklich in jeder Qualitätsstufe sofort im Laden, in jedem Fahrradladen im Prinzip kriegen. Und nicht nur im Fahrradladen, gibt ja auch schon einige andere, die das anbieten. Ich finde das aber toll, weil, und dann sind wir nochmal bei der Mode. Es gibt ja jetzt zwei mögliche Verhaltensweisen. Die einen sagen, oh, jetzt macht's jeder, ich muss mir was Neues suchen, weil ich bin ja nicht mehr irgendwie Early Adapter und Hipster. Oder ich kann mich dran erfreuen und sagen, guck mal, das, was mir Freude bereitet, das erschließen sich jetzt auch andere, die haben auch Freude und Freude ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Also insofern, und zwischen diesen beiden Polen bewege ich mich natürlich auch. Natürlich bin ich, da muss ich ehrlich sein, auch eine Rampensau und ein Ego-Mensch, der sich irgendwie freut, wenn er was exponiert tut. Auf der anderen Seite bin ich ein Gruppenmensch und freue mich auch, wenn ich was mit Leuten zusammen mache. Das erklärt zum Beispiel auch, warum ich einerseits die Grenzstein-Trophy ins Leben gerufen habe, als wahrscheinlich erste Bikepacking-Fahrt in Europa. Und gleichzeitig irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Jahre später den Bikepacking Deutschland e.V. mitgegründet habe. Weil auf einmal, wenn es ganz viele tun, braucht es auch manchmal einen Rahmen, um Dinge zu klären, die erst zum Thema werden, wenn es mehr Leute werden. Wir kennen
Ja,
das beim
klar.
Mountainbiken. Ja, früher, wenn du der Einzige warst, der irgendwo einen Trail runtergehackt ist, dann war die Welt in Ordnung. Wenn auf einmal Heerscharen andere da fahren und es ist für die genauso legitim wie für dich, dann hast du auf einmal so ein Nutzungsdruckthema. Und dann musst du manchmal vielleicht einen Verein vor Ort gründen, um einen Trail zu legalisieren oder. Also der Organisierungsgrad hängt natürlich auch immer mit dem Nutzungsdruck zusammen, gar
Ja,
keine
klar.
Frage.
Klar, genau. Also umso mehr Leute es machen, es gibt immer die Vorteile, die Nachteile und ja, genau, da muss man sich halt einfach gut organisieren und dann überwiegen, denke ich, die Vorteile, also in meinen Augen, weil ich denke immer so, ah, es ist halt auch cool, ich meine, gerade beim Gravel, beim Bikepacken, da ist natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung ja, vonnöten und es ist halt cool, wenn man sich die Erfahrung von anderen Leuten holen kann, weil dann brauche ich ja irgendwie keine schlechten Routen fahren, wenn ich weiß, hey, da ist jemand schon eine gute Route gefahren, dann fahre ich auch lieber die. So, ne? Und das ist zum Beispiel für mich halt einfach ein Riesenvorteil von dem, dass es halt mittlerweile so viele machen. Du hast aber jetzt ein ganz anderes Thema für dich entdeckt. Und zwar, du hast ein sehr spannendes Abenteuer gemacht, und zwar das Workpacking. Erzähl da mal so ein bisschen, was die Idee dahinter war.
Naja, eigentlich mündet das wieder, ist das wieder so ein Raketenstufenmodell mit dem, was wir die letzten paar Minuten besprochen haben, weil du natürlich beim Bikepacking immer unter der Woche, du arbeitest unter der Woche irgendwie und am Wochenende ein kleines Abenteuer zu machen und dann macht man Micro-Adventure, aber irgendwie ist es immer so ein Dahinplanen, darauf hinwarten, sich hinsehnen, also immer so ein, wenn ich jetzt mal hochgestochen sage, nicht im Moment sein, sondern immer so ein bisschen in der Zukunft sein, im Planen sein. Und eigentlich wollte ich davon mal weg und habe gesagt, komm, ich will versuchen eine Gleichzeitigkeit von Alltag, Abenteuer und Arbeit. Wirklich zu sagen, ich versuche das in eine totale Jetzt-Balance zu bringen. Genau, und dafür habe ich meinen Hausrat, den ich für ein Jahr brauche, auf mein Cargo-Bike geladen. Das ist der Teil Bike, der Packing-Teil. Und habe gesagt, ich arbeite und lebe ein Jahr lang vom Cargo-Bike aus, das ist dann der Work-Teil. Und dann war es nur logisch, das Workpacking zu nennen. Sprich, ich bin ein Jahr lang digital nomadisch mit dem Cargo-Bike durch Deutschland gefahren.
Sowas braucht natürlich irgendwie Vorbereitung, glaube ich. Also, du bist am, ich glaube, 2. Januar 23 gestartet, ne? Wann hast du angefangen, das vorzubereiten oder dir das erste Mal so, sind dir die Gedanken darüber gekommen, dass du sowas machen möchtest?
Das ist, also, ich kann dir den Manifestationsmoment genau nennen. Das war Ende August unter der Dusche morgens. Und jetzt kommt ein harter Teil für dich, das weiß ich, aber ich bin ehrlich. Also, ich hatte natürlich so, was in meinem Geist so waberte, war zum einen während Corona viele Leute nicht getroffen, viele Sachen nicht gesehen, viele Veranstaltungen nicht. Also, so eine unglaubliche Sehnsucht, wieder unterwegs zu sein. Das zweite war, und das lädt natürlich zu Karlauern ein, ich bin letztes Jahr, also 23, 50 geworden. Da kann man natürlich jetzt so Midlife-Crisis-Witze machen. Aber ich hatte natürlich die Idee zu sagen, oh, machst du irgendwas Cooles zum 50. Fährst du 50 Tage weg, besuchst 50 Leute. Also so, wo hab so ein bisschen mit diesem, was könnte man mit 50 machen, Gedanken gespielt. Und im Anschluss hatte ich zudem, sind unsere Kinder ausgezogen. Das heißt, diese Nestphase der Familie war durch, wo ich auch so sagte, ah, mal so ein bisschen Abstand kriegen und sich überlegen, wie soll Leben jetzt laufen, wenn es nach über 20 Jahren wieder ein Zweierding ist und nicht ein Viererding. Und dann kam, und jetzt kommt der harte Teil für dich, in meiner Facebook- und Instagram-Bubble sind immer öfter diese Vanlife-Fotos aufgetaucht. Also jeder Depp in meinem Freundeskreis, der nicht bei drei auf den Bäumen war, hat sich ein T3, 4, 5, 6, 7 gekauft, ist damit irgendwie während Corona rumgetackert und hat Bilder gepostet. Und ich habe auf diesen Bildern zu 90%, und ich bin alles andere als ein Petrolhead. Also ich bin nicht autoaffin, überhaupt nicht. Oder ich bin nicht fremdangetrieben affin. Ich kann mit Kartfahren nichts anfangen, ich kann mit Motorradfahren nichts anfangen, ich kann schon mit Achterbahn nichts anfangen. Also wenn ich da nicht selber was tue, finde ich das extrem langweilig. Und ich sah diese Fotos und habe vor meinem geistigen Auge immer diesen Van rausgepixelt, ein Fahrrad reingepixelt, habe gesagt, ja, da mit dem Fahrrad sein, das wäre ja geil. Und dann habe ich unter der Dusche so, und dann habe ich gesagt, ich mache Vanlife ohne Van. So, sondern ich schnapp mir mein Fahrrad, pack da alles drauf und fahre einfach ein Jahr lang rum, wie das andere mit dem Van machen. So, das war die Idee. Was jetzt nur was darüber sagt, wie ich die Dinge angehe, weil ich kenne ganz viele total dufte Vanlifer. So, also
Also,
ich will das nicht.
das ist ja wirklich das schrecklichste Wort aller Zeiten, finde ich.
Ich weiß.
Vanlifer, das ist, ja, das finde ich
Fischfarsch.
spannend. Und es ist wirklich krass, dass sich das halt wirklich so während Corona entwickelt hat, ne? Also ja, ist auch da wieder, ne? Wenn, wir machen das irgendwie seit, weiß ich nicht, ja, gefühlten 20 Jahren. Und da war das alles kein Problem. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Den du quasi gerade schon beim Graveln angesprochen hast, oder beim Mountainbiken, dass es halt keine Reglementierung gibt und einfach dieser Druck zu hoch wird. Von daher finde ich das total spannend, weil du dir ja total moderne Themen genommen hast. Also Homeoffice, mehr oder weniger. Du hast ja dann das Lastenrad als Fortbewegungsmittel genommen und du hast eben dieses Vanlife, beziehungsweise bei dir eben dann dieses Bikepack-Life genommen und das alles kombiniert. Und das sind in meinen Augen ja alles Themen, die Leute sofort verstehen, weil sie in der einen oder anderen Situation in der gleichen, also die haben Berührungspunkte damit. Und bei ganz vielen anderen Sachen, die du vorher gemacht hast, ist es ja ganz, ganz weit weg. Also ich meine, die Leute fahren Fahrrad, aber bis sie dann irgendwie ja, Trondheim-Oslo fahren ist natürlich, also das ist ja so weit weg, dass man das vielleicht gar nicht begreift. Aber jetzt hast du ein Projekt gehabt, wo du ja im Grunde so fast jeden irgendwo berührt hast, egal auf welcher Seite. Wie war so die erste Resonanz, als du Leuten erzählt hast, das möchte ich machen?
Also, ich meine, mein direktes Nahfeld kennt mich ja. Und die wissen, ich komme ab und zu mal um die Ecke und sage, hey, guck mal das und das. Und die sind also ein bisschen Kummer gewohnt, wie man so sagen könnte. Nee, aber die haben das gut aufgegriffen, weil es eben, so wie ich es auch erklärt habe, sich so quasi so logisch fügt. Also im Rückblick ist das so ein krass roter Faden, dass sie gesagt haben, ja, logisch, Gunnar, irgendwie ein guter Moment, irgendwie hau raus, mach. Ich habe mich natürlich selber, wenn ich eben sage, ich mache Vanlife ohne Van und ich hätte gesagt, ich mache das von O bis O, von Ostern bis Oktober, dann hätte jeder gesagt, ja, klar, im Winter brauchst du das Auto, weil da geht's ja mit dem Fahrrad nicht. Das heißt, ich habe mich selber natürlich so ein bisschen schachmatt gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, dann fange ich halt, mache ich halt ein ganzes Jahr, um auch in Anführungsstrichen zu prüfen oder zu zeigen, dass es wirklich das ganze Jahr über geht. Was ich bisschen der Denkfehler dabei war natürlich, dadurch, dass ich gesagt habe, ich muss für Diensttermine oder so erreichbar bleiben, habe ich gesagt, ich bleibe in Deutschland. So, und da muss man ganz ehrlich sein, Workpacking mit Fahrrad und Zelt und im Zelt arbeiten im Winter in Deutschland, der Versuchsaufbau, da waren schon ein paar ganz sportliche Tage und Nächte bei, die würde ich jetzt eher dem Abenteuer als dem Alltag zubuchen. Und die würde ich auch, also das würde ich komplett anders arrangieren, wenn ich das nochmal mache. Das würde ich auch im weitesten Wortsinne nicht empfehlen. Also das waren schon, ich habe schon harte, kalte Tage auf dem Rad gehabt. Wie gesagt, ich war mit meinem Kumpel Walter in Norwegen bei minus 33 Grad im Winter Radfahren oder so. Aber trotzdem, ich habe selten so konstant mit dem Wetter gewerkelt und gehadert wie an so ein paar Tagen im letzten Dezember und auch im Frühjahr da, also im Februar davor. Das war schon zornig. Das würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Aber sobald das Wetter halbwegs stimmt, ist es ein grandioser, ja gut, das Wort Lifestyle finde ich blöd, aber ist es eine grandiose Abmischung von den Aspekten Arbeit, Alltag, Abenteuer.
Ja. Wie
Kann
viele
ich nur
Tage warst du
empfehlen.
unterwegs?
Ich war 353 Tage am Ende unterwegs.
Okay. Und wie viele Kilometer bist du dabei gefahren?
Das ist eine Radfahrerfrage und das muss ich nicht gendern. Also ich finde es witzig, Entschuldigung, 12.500 Kilometer mit dem Cargo-Bike gefahren und nochmal 1.000 Kilometer so unterwegs mit anderen Rädern. Und ich hatte so als Arbeitshypothese, ich möchte 50 Kilometer am Tag fahren, an 7 Tagen die Woche und 6 Stunden an 6 Tagen arbeiten, also eine 36-Stunden-Woche arbeiten und 50 Kilometer am Tag fahren. Das hat in der Schematik eigentlich an keinem Tag in der Realität geklappt, aber die 13.500 Kilometer sind ziemlich genau 50 am Ende pro Tag. Also ist es doch aufgegangen.
Okay, jetzt ist es ja so, dass ich sag mal so ein ähnliches Konzept mit hier ist es zu Ende und oder das Leben verändert sich und wir gehen jetzt mal raus für ein Jahr. Das haben wir Zimmermänner auch. Die gehen dann auf, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber
Auf die
die
Walz.
richtig, genau. Und die haben ja relativ feste Regeln, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen und vor allen Dingen, was für einen Umkreis von zu Hause sie meiden müssen.
Die haben eine Bannmeile, genau.
Hattest du das auch? Warst du zwischendurch mal zu Hause oder was waren so deine Regeln?
Also, ich hab ein paar Ideen gehabt. Das Wort Regeln würde ich am Ende, ich will mich ja nicht maßregeln und ich mache das ja alles freiwillig und ich habe ja auch keine Referenz. Also für das, was ich so gemacht habe, gibt es, wenn nur eine Referenz, die mir bekannt ist aus den 80ern, Stephen Roberts, der das in den USA gemacht hat, was auf einer Technologieebene eine spannende Geschichte ist. Deshalb habe ich auch den 25. September zum offiziellen World Workpacking Tag erklärt, weil das sein Geburtstag ist. Aber, also ich hatte so ein paar Ideen. Wie gesagt, ich hatte diesen Rhythmus als Idee, 7 Tage die Woche fahren, mit 50 Kilometern 6 Tage die Woche arbeiten. Ich hatte mit meiner Frau vereinbart, dass wir uns einmal im Monat für ein Wochenende irgendwo treffen. Und ich hatte schon gesagt, so wie ich unterwegs bin, sollte das Zuhause und Göttingen quasi ihr Sektor sein. Da hat sie die Spielregeln bestimmt. Und da habe ich mich auch nicht mit provokanten Fragen in Anführungsstrichen selber eingeladen, sondern wenn sie gesagt hat, hey, komm vorbei, dann wäre ich darauf eingegangen, aber ich hätte sie nicht irgendwie unter Druck gesetzt, in Anführungsstrichen zu sagen, so Uli, kann ich mal eben vorbeikommen. Das habe ich an zwei Stellen einmal mit Ansage gebrochen, dass wir vom Pressedienst Fahrrad aus einmal im Jahr so ein Arbeitstreffen haben in Göttingen. Da bin ich nach Göttingen mit dem Zug rein, habe diesen Termin gemacht und bin wieder rausgefahren. Und der Brexit hat mich noch einmal kalt erwischt. Wie erholt man sich vom Workpacking? Logisch mit Bikepacking. Ich hatte mit meinem Sohn noch eine Reise offen oder er mit mir. Und er hat dann irgendwann gesagt, oh, lass uns doch nach Schottland Bikepacking machen. Ich sage, ja, nichts lieber als das. Und dann habe ich aber festgestellt, man braucht mittlerweile für England oder für Großbritannien einen Reisepass. Und meiner war abgelaufen. Und im Good Old Analog Germany muss man ja persönlich im Einwohnermeldeamt, in dem man gemeldet ist, persönlich eben erscheinen, um einen Reisepass zu aktualisieren oder einen neuen in Auftrag zu geben. Dafür bin ich dann auch einmal schnell nach Göttingen rein mit dem Auto, weil es wirklich nicht anders ging. Und habe den Reisepass beantragt. Und bin wieder rausgefahren. Also im Wesentlichen hatte ich so eine Bannmeile, so ein Bannmeilen-Arrangement, sag ich mal, mit meiner Frau. Die anderen Regeln waren eigentlich eine gute Zeit haben, viele Leute treffen, viel Spaß haben. Ich hatte so eine gewisse, ich nenne das mal, so ein gewisses Gebäudefasten im Sinn. Also ich wollte möglichst viel draußen sein, draußen schlafen, draußen leben, draußen essen, kochen, machen. Also viel Pfadfindertum, viel das, was Bikepacking ist. Und ich habe auch 220 Nächte von den 353 draußen geschlafen.
Okay, krass.
Und die anderen sind, also eine Nacht habe ich, ich habe einmal ein Hotel gebucht, weil mir das Wetter einfach, also wo es mir das Kreuz so gebrochen hatte. Und die anderen Sachen haben sich so ein bisschen ergeben. Oder ich hatte mir zweimal Corona gefangen. Da habe ich mich dann zweimal irgendwie in ein Hotel für 5 Tage oder für 4 Tage dann selbst in freiwillige Isolation begeben. Also die anderen Sachen haben sich eigentlich immer so eher ergeben. Oder ich habe bei Leuten irgendwie Quartier genommen, die schlicht keinen Garten hatten oder so. Oder wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, das Zelt aufzubauen. Aber nee, so das Regelwerk, das ist mir auch wichtig. Also selbst wenn jetzt jemand anders sagt, so wie ich das gemacht habe, ich glaube, jeder sollte das auf seine Weise jazzen, sage ich jetzt mal. Ja, und glaube ich, so, jeder sollte das auf seine Weise interpretieren. Also man muss das weder mit einem Cargo-Bike machen, man muss das nicht für ein Jahr machen, man muss auch nicht zelten. Man kann das Ganze auch nur mit Warm Showers oder kleinen Herbergen machen. Also ich glaube, der Kern der Idee ist, Arbeit, Alltag, Abenteuer in eine Gleichzeitigkeit zu bringen, wie man das auslebt, ja, so, dass es gut für einen ist.
Jetzt frage ich mich natürlich, es gibt ja, also seit Corona ist natürlich das ganze Thema Homeoffice viel größer geworden. Nach Corona ist es auch schon ein bisschen wieder zurückgegangen, mit der Begründung, dass man halt sagt, ja, aber dann sind die Leute zu Hause und dann gibt es vielleicht nicht gutes Internet und man muss sagen, wir sind in Deutschland und es gibt auch oft nicht gutes Internet. Deshalb interessiert mich natürlich, okay, du warst jetzt überwiegend in einem Zelt unterwegs und bist mit dem Rad von A nach B gekommen. Wie funktioniert denn das Arbeiten unterwegs so?
Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan der Landbäckerei geworden, also gerade bei schlechtem Wetter. Es gibt halt da draußen wirklich total viele tolle, kleine und auch manchmal größere Bäckereien auf dem Land, die haben sehr ruhige Ecken. Ich habe teilweise Pressekonferenzen per Zoom mit 50 Leuten irgendwie geleitet, mitten aus einer Bäckerei heraus. Das funktioniert, wenn man ein gutes Mikro hat, wenn man sich dran gewöhnt hat. Also mit einem sehr guten Mikro-Headset dann auch relativ leise selber zu sprechen, dann kann man da sehr, sehr viel machen. Solange das Wetter gut ist, kann man sich ja, ich habe so einen schönen leichten Klappstuhl dabei gehabt, kann man sich einfach dahin setzen, wo man Netz hat, wo es gerade schön ist über die Sommermonate oder von O bis O im Groben. Das heißt, ich glaube, man muss da eine extreme Flexibilität entwickeln. Also ich habe teilweise, als ich bei Schwalbe zum Beispiel war, habe ich an dem Tag an 5 Stellen dort im Haus gearbeitet. So, also ich habe kurz hier unten in der Werkstatt, die du sicherlich auch kennst, die ja grandios ist, da habe ich hinten auf der Werkbank meinen Rechner aufgeklappt. Ich habe oben in diesem Coworking-Bereich mit ein paar Leuten Besprechungen gehabt. Dann habe ich irgendwie wieder an einer anderen Stelle, war ich in einem Besprechungsraum, bis er frei war oder solange er frei war. Also ich habe eine krasse Agilität und Flexibilität entwickelt, einfach meinen Rechner irgendwo aufzuklappen, Knöpfe ins Ohr und zu arbeiten, ohne dass irgendwas hier als ohne dass ich irgendwie andere Parameter noch brauche. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das Internet, ja, manchmal in Deutschland sind es wirklich kaum 10, 15 Meter zwischen 5G und nix. Und ich hatte da schon ein paar sehr, sehr knifflige Momente, wenn du da nachmittags irgendwie eine Konferenz oder irgendwas hast und weißt, du brauchst Netz und irgendwie fährst und fährst und es ist nichts Ordentliches. Das war schon manchmal sehr, sehr knapp. Wirklich lustig ist, ich habe nur einen Termin nicht halten können und das, weil ich mit dem Auto in der Vollsperrung stand. Also mit dem Fahrrad hat es am Ende immer geklappt. Kaum habe ich das Auto
Ist
genommen,
es schwierig?
Musste ich, nee, das ist natürlich jetzt auch nur so ein Witz da. Da ist ja keine Korrelation. Aber es war schon lustig zu sagen, ich bin ein Jahr mit dem Rad unterwegs, habe alle Digitaltermine irgendwie hinbekommen und das eine Mal, wo es nicht geklappt hat, war das eine der wenigen Male, wo ich im Auto saß.
Mit wie viel
Und
Gepäck bist du denn unterwegs gewesen? Weil ich meine, wenn man so ein Jahr unterwegs ist, da braucht man ja schon so ein paar Schlüpper.
ja, wobei bei den Schlüppern, also die Boxershorts, ist wirklich, wenn man in die einzelnen Kategorien reinguckt, habe ich nicht viel dabei gehabt. Also ich habe, glaube ich, vier Boxershorts dabei gehabt. So, das ist nicht viel. Und das ist klar, dass ich irgendwie mit sehr engen Abständen auch irgendwie alles durchwaschen musste. Aber du musst
Im
natürlich einen
besten Falle schon,
kompletten.
ja.
Das übergehe ich jetzt mal. Aber du kennst es ja von deinem auch. Du hast irgendwie, wenn du deinen Camper vorm Haus stehen hast, weißt du, wie viel Hausrat du im Haus hast und du weißt, mit wie wenig du im Camper auskommst. Und so habe ich natürlich auch irgendwie einmal komplett ausgedünnt. Das heißt, mein Kochset ist jetzt auch nicht viel größer als auf einer Woche Bikepacking-Tour, wenn ich mit Kumpels sage, ach, wir wollen ein bisschen netter kochen. So, meine Radklamotten waren genau irgendwie einmal von minus 15 Grad bis plus 30 Grad und ein paar Kreuzdoppelungen, damit man irgendwie, wenn die Bib nass ist, noch eine zweite hat. Aber ich habe zwei Bibs mitgehabt, aber ich habe ansonsten eigentlich zwei Trikots und ansonsten hatte ich kein funktionelles Kleidungsstück zweimal, sondern, keine Ahnung, ein langes Merino-Untershirt, ein kurzes und Armlänge. Das ist funktionell zweimal das gleiche, gibt mir aber mehr Möglichkeiten, als hätte ich zwei Langarme dabei gehabt. So, also die Radklamotten waren auch nicht mehr, als ich für eine Woche Radfahren brauche, wenn ich bei minus 15 Grad unterwegs bin oder eben ausgedünnt dann im Sommer. Und ich habe einen Kleidungssatz, also eine lange Hose, einen Pullover, ein Hemd und ein, ich sag mal so, gepflegtes T-Shirt oder zwei gepflegte T-Shirts dabei gehabt als Alltagsbekleidung. Und ein paar Schuhe neben dem Radschuh. Also das ist alles sehr dünn und sehr wenig, nur wenn man es alles nebeneinander legt, dann kommen halt mit Zelt und ein bisschen Kram so 3, 4, 48 Kilo Ausrüstung zusammen. So.
Okay, oh, okay. Ja,
Da
aber.
gibt vier Akku, da sind auch zwei Akkus noch, Laptop, 16 Zöller, Ladegeräte. Also wenn du allein die E-Kabel, wenn du alle Stecker, alle Kabel irgendwie um Kamera zu laden, um, ja, zack, hast du irgendwie 1,5 Kilo nur Stecker und Kabel dabei. Das geht so schnell, das geht so schnell.
Ja, jetzt wo du halt ja irgendwie, ne, also ich finde das auch beim Bikepacken total toll, dieses, ja, beschränken aufs Minimum. Das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß dabei macht oder was mir so am meisten Freiheit gibt. Und das ist, wenn man das jetzt so ein Jahr macht, bestimmt auch sehr erhellend, auf eine Art und Weise, dass man halt dann wieder merkt, ah, okay, man braucht halt irgendwie gar nicht so viel. Ist es dann irgendwann, kippt das nach so einer Zeit, wo man denkt, nee, jetzt will ich doch wieder mehr haben, oder freut man sich die ganze Zeit, dass man eigentlich auf sehr wenig Sachen Acht geben muss?
Also man hat ja immer zu viel, was man gerade nicht braucht und zu wenig, was man gerade braucht. So, und diesen Zustand, den hast du zu Hause genauso. Da ärgerst du dich halt über andere Sachen. Da sagst du, oh, ich habe diesen Topf und diesen Topf, jetzt bräuchte ich einen genau in der Mitte. Ich vergleiche das immer mit so einer Spiegelreflexkamera versus irgendwie installierter Brennweite. Wenn du ein Wechselsystemkamera dabei hast, dann hast du immer genau das Objektiv nicht mit, das zu Hause liegt. Und du ärgerst dich. So, das heißt, das endet damit, dass du immer alle Objektive einpackst. Oder wenn du clever konsumierst, dass du dir ganz genau überlegst, kaufe ich mir dieses Objektiv oder nicht. Weil wenn ich es kaufe, kaufe ich mich damit auch in diesen Teufelskreis ein, dass ich es im Zweifelsfall nicht dabei habe.
Ja.
So, und wenn ich meine, irgendwie, ich hatte jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, ich hatte so eine Sony R, wie heißt RX100. Also das ist so das beste Qualitätsvolumenverhältnis am Markt, würde ich sagen. Die ist echt klein und bietet echt gute Qualität. Mit einer festen also mit einem eingebauten Zoom. Das heißt, ich konnte mit der Kamera nie irgendwas vermissen, sondern hätte, wenn, direkt eine Systemfrage gestellt. Nämlich, oh, hätte ich doch lieber eine Spiegelreflex mit Wechselobjektiven mitgenommen. So.
Ich meine, das ist ja
Und
grundsätzlich das Konzept vom Bikepacken. Also du kannst nur das
genau.
benutzen, was du dabei hast, und man freut sich darüber und man merkt, okay, ich brauche nicht so viel. Aber wie gesagt, nochmal, also ich meine, diese Freude darüber und dieses, ja, ich brauche ja nicht so viel, bleibt das das ganze Jahr? Oder ist es wirklich ein vergänglicher Moment oder eine vergängliche Freude?
Also natürlich, wenn mir gerade total kalte Finger habe und das eine Handschuhpaar ist nass geworden, dann bin ich natürlich total sauer, dass ich nicht ein zweites Paar dabei habe. Umgekehrt, wenn ich irgendwie im Schwarzwald den Boliden bei minus 7 Grad irgendwie den Hügel hochfahre, dann freue ich mich um jedes Gramm, das ich nicht dabei habe. Aber was ich sagen kann, ist, der spannendere Moment war das Nachhausekommen. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe so radikal ausgemistet. Ja. Ich bin an den Kleiderschrank und habe gesagt, so brauche ich noch, brauche ich nicht, brauche ich noch, brauche ich nicht. Und habe mein Kleid und meinen zivilen Kleiderschrank auf ein Drittel reduziert, ohne was anzuziehen, ohne irgendwas, sondern einfach nur innerhalb von, weiß ich nicht mal 10 Minuten. Also Maria Kondo würde mir irgendwie direkt das Speed-Com-Ticket geben für irgendwie schneller war noch keiner.
Ja,
Und das habe ich
die
und
Goldkarte, ja.
Genau, und das habe ich mit quasi jedem Lebensbereich gemacht. Ich bin ans Bücherregal, habe nochmal, wirst du nie wieder lesen, brauchst du nicht mehr, zack, zack, zack. Und habe auch ich sag mal, diese frische Energie und diese Unbedarftheit aus diesem Jahr, die habe ich mitgenommen und habe wirklich alles ausgedünnt. Und kann jetzt sagen, nach, weiß ich nicht, über 4 Monaten, ich habe die Sachen nicht sofort entsorgt, aber ich habe sie separiert. Und ich bin für sehr wenige Sachen nochmal da rein und habe mir nochmal was zurückgeholt und umgekehrt habe sogar noch einiges dazugestellt. Also wir müllen uns schon ganz schön zu.
Ja, das ist wirklich
Und
Wahnsinn, ja.
das fand ich sehr, sehr befreiend, da nochmal unterwegs zu sein. Und das ist, ja, also da
Du
sammelt sich über 20 Jahre in so einem Haushalt halt so viel Zeug an. Und da war diese Reise wirklich eine geile Gelegenheit, mal durchzukehren.
Das glaube ich, ja. Und umso größer das Haus, umso mehr Zeug steht rum, weil man es irgendwie schafft, das alles so voll zu, ich sag mal, müllen mit tollen Sachen. Du hast ja jetzt das Buch geschrieben, also Workpacking, mein Jahr als Lastenradnomade. Und da hast du ja wahrscheinlich dir alles nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, hast deine Erfahrungen aufgeschrieben, hast auch am Ende ein Fazit aufgeschrieben. Wie war das, das alles nochmal so zu drüber nachzudenken? Und was ist am Ende dein Fazit von diesem ganzen Jahr?
Also, ich würde es erstmal, wir haben am Anfang ja über Sport gesprochen. Und beim Sport sagt man ja sehr oft, the hardest part is the getting there. Also es überhaupt bis zur Startlinie zu schaffen, ist oft der härteste Teil. Über nicht nur Qualifikationen, dich so fit zu machen, die etwaige Qualifikation zu schaffen, Startplätze zu kriegen, hinzukommen, das Timing hinzukriegen und. Bei meiner Tour würde ich sagen, the hardest part was the landing. Also dieses Zurückkommen war viel, viel komplizierter als zu starten, und ich bin immer noch dabei zu landen. Das ist immer noch nicht rum. Und insofern war dieses Buch für mich kolossal wichtig, um diese wirklich Flutung mit Impressionen, mit Erlebnissen, mit Kontakten, mit Dingen, die ich mir, ja, das war ja eine krasse Druckbetankung das letzte Jahr, um die so ein bisschen in mir drinne zu sortieren. Und das Buch ist, und das sagen die Leute, die schon drin geblättert haben, ist krass komprimiert, krass voll und hat auch eine Tisch. Also da sind wenig Füllsel drinne, da ist wenig Labertext drinne, wo man sagt, ach, das hätte man jetzt aber auch auf ein Drittel einkürzen können. Im Gegenteil, hat wirklich eine ganz schöne Dichte. Und ich selber sehe, was alles nicht im Buch drinne ist, weil es einfach nicht mehr reingepasst hat. Und so muss ich das immer noch sortieren. Mein Fazit, also ich würde sagen, erstmal machen, nicht drüber nachdenken, nicht verschieben. Also das finde ich immer noch ganz, ganz wichtig. Man kann Dinge, also so dieses, wenn ich in Rente bin, gehe ich mit dem Fahrrad auf Weltreise. Ey, auf dem Weg dahin kann dir Krebs dazwischen kommen, da kann dir ein Herzanfall dazwischen kommen, da kann dir ein 38-Tonner dazwischen kommen, oder du verlierst einfach die Idee, oder die Faszination für die Reise, und dann bist du 65 und sagst, ja, früher hatte ich mal geile Ideen, ja, oder du erreichst die gar nicht. Und insofern würde ich sagen, nee, mehr ins Jetzt kommen, mehr ins Machen kommen, und dann tun. Und ein zweites Fazit ist, ich bin krass dankbar. Also man fährt nie alleine, in jedem Wortsinne. Also diese ganze Reise war nur möglich, weil viele Leute irgendwie irgendeine Art von Beitrag geleistet haben. Das fängt bei meiner Frau und bei meinen Kindern an, die gesagt haben, ey Gunnar, mach. So, das ist mein Team, unser Team im Büro, die in Lücken reingesprungen sind, die am Ende, salopp, nicht ihr Cup of Coffee sind, weil sie gesagt haben, okay, der Gunnar macht das jetzt ein Jahr, da müssen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen umarrangieren. Das sind natürlich auch Sponsoren. Das sind auch die tausend kleinen und großen Leute, die unterwegs spontan oder mit langer Ansage gesagt haben, komm vorbei oder brauchst du Hilfe oder irgendwie. Also, ich kann im weltpolitischen Kontext gerade schon den Glauben an die Menschheit an der einen oder anderen Stelle echt verlieren. Und es nochmal, ey, geht wählen, Leute. Geht wählen. Nicht wählen ist eine Stimme für die Nazis. Geht alle wählen. Das nur nochmal gesagt, Nazis sind immer scheiße. So, und da sind wir gerade wirklich an einem Punkt, wo ich echt die nackte Angst kriege. So, aber im Klein-Klein, wenn man unterwegs ist, ja, die Leute, die viele Leute sind einfach nette Menschen. und wollen helfen. Und das hat mir wirklich viel, viel Zuversicht wiedergegeben, die ich komplett verliere, wenn ich die Nachrichten anmache. Das Letzte ist, nochmal auch mit Blick auf diese gattungsübergreifend, es gibt für jedes Abenteuer das richtige Fahrrad. So, und für die Tour war das e-Cargo-Bike Gold richtig. Ich hätte es nicht mit einem anderen Rad machen wollen.
Okay. Das ist wirklich schön, und vor allen Dingen, was du vorhin gesagt hast, dass die Leute im Grunde helfen wollen, und ja, wenn man Leute trifft, sind die halt einfach meistens nett und meistens hilfsbereit, und das ist auch immer das, was ich erfahren habe, und ja, ich glaube, mit diesem Gedanken daran und ja, mit diesem Wissen ist es ganz gut, auch diese Folge zu beenden. Hey, Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und genau, wen es interessiert, besorgt sich das Buch Workpacking, mein Rad als Lastenradnomade. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, und weißt du, was wir machen müssen? Es muss mal dein Van neben meinem Workpacking-Rad stehen und wir müssen mal zusammen biken gehen. Das ist
So
eigentlich, was
nämlich.
aussteht.
Genau.
Genau, aber danke dir.
Hey, das machen wir das nächste Mal, wenn du hier in der Nähe in Bamberg bist, und dann gehen wir ein bisschen Radfahren, und ich schlafe ja hin und wieder auch mal draußen, also dann können wir auch gemeinsam zelten gehen.
Du
Also.
kriegst eine Mail mit einem erschreckenden Zeitplan.
So machen wir es. Ey, vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Ja, hau rein.
Ciao,
Ciao,
ciao.
gute Fahrt.